Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Heute bei mir zu Gast ist der Magister Fabian Bösch, seines Zeichens Jurist, spezialisiert auf Datenschutzrecht und das bei GPK, Becker, Kofler und Partner in Innsbruck. Er ist seit 2013 mit dabei, seit 2016 ist er im Datenschutz, also von Stunde Null an kann man sagen, ab der Veröffentlichung mit dabei. Haben wir also sozusagen in dem Fall eine Übereinstimmung, wir zwei. Dann aus der Fabian die juristische Seite abdeckt, nie die praktische. Und über was wollen wir heute sprechen? Wir haben uns mal überlegt, wir werden über Data Breaches sprechen, auch aus aktuellen Anlässen, um mal zu schauen, wie schaut das aus in der praktischen, aber natürlich auch in der juristischen Betrachtungsweise. Herzlich willkommen, Christi.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, danke für deine Zeit. Danke, danke. So, jetzt, ihr wisst ja, lieber Zuhörer, wir haben immer wieder mal juristische Begleitung da im Podcast und heute ist es natürlich auch mal spannend zu sprechen, was muss ich denn überhaupt tun, wenn ich einen Data Breach habe, denn auch aus Erfahrung im Beratungsumfeld weiß ich, da kommt dann in so eine Kampagne, eine Aktion, sage ich mal, eine Phishing-Aktion oder was, von der man betroffen ist und dann stellt sich oft einmal die Frage, ist denn das jetzt schon meldepflichtig, beziehungsweise ja, so arg ist es ja eigentlich nicht. Vielleicht sage ich doch nichts. Und da, wie mache ich denn das überhaupt? Eigentlich viel Aufwand. Möglicherweise wächst der Gras drüber. Ich habe da eine andere Meinung. Allerdings lassen wir uns den mal jetzt juristisch belegen, wie da der Fabian Bösch dazu denkt.
Ja, vielleicht kann man einen Schritt zurückgehen und einmal zu Beginn die Frage stellen, was ist denn juristisch überhaupt dieser Data Breach?
Sehr gerne.
Weil da versteht ja vielleicht jeder was anderes drunter und da gibt es ja zum Glück die DSGVO selbst, also die Datenschutzgrundverordnung schon einiges her, die hat es nämlich definiert und zwar als eine Verletzung der Sicherheit, die ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig, also das spielt immer keine Rolle, zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung oder zur unbefugten Offenlegung von bzw. zum unbefugten Zugang von personenbezogenen Daten führt, die übermittelt, gespeichert oder auf sonstige Weise verarbeitet werden. Klingt jetzt ein bisschen hölzern, aber wenn man es herunterbricht, sind es im Grunde drei Fälle von Datenschutzverletzungen, die man einteilen kann. Ja, das ist einmal der Verlust der Vertraulichkeit. Das heißt, wenn also Daten jemand offengelegt bekommt, den sie nichts angehen, mehr oder weniger. Dann der Verlust der Integrität. Das wäre das Zweite. Das heißt, wenn die Daten verändert werden, wenn da A steht zuerst und dann steht auf einmal B da. Und das Dritte ist der Verlust der Verfügbarkeit. Das heißt, es ist also auch ein Datenschutz, eine Datenbanne, ein Data Breach dann, wenn ich die Daten nicht mehr habe, obwohl ich sie haben sollte, also Geräteverlust zum Beispiel. Ja.
Oder Daten gelöscht oder Kryptotrojaner, genau. Das war so ein Klassiker.
Mhm. Auch das kann eine Datenbanne sein. Und in all diesen Fällen stellt sich dann die Frage, was man dann tun muss. Da ist natürlich einmal der Techniker gefragt oder der ITler auch im Unternehmen, dass er sagt, Sicherheitslücken schließen, Abhilfemaßnahmen treffen und so weiter. Ja, das ist einmal das erste Gebot der Stunde. Und dann ist aber sofort auch eine Handlungspflicht aus juristischer Sicht gegeben, die viele vielleicht gar nicht so präsent haben. Und zwar die Data Breach Meldung. Das heißt, wenn jetzt etwas passiert, du hast angesprochen, eine Phishing-Attacke, mhm. Ja, dann muss ich unverzüglich, sagt die DSGVO, und zwar mindestens innerhalb von 72 Stunden, aber das ist ja auch ein Missverständnis, ich darf mir nicht die ganze Zeitspanne Zeit lassen, weil ich habe 72 Stunden, sondern unverzüglich, aber maximal 72 Stunden Zeit, um eine Meldung an die Datenschutzbehörde zu machen, wenn ich der Ansicht bin, dass ein Risiko für die Betroffenen besteht. Das heißt, ich muss innerhalb von 72 Stunden spätestens einerseits schauen, was ist passiert und andererseits dann schauen, was ist denn das Risiko für die Betroffenen? Was kann ich vielleicht für Abhilfemaßnahmen treffen? Was kann ich vielleicht noch retten, was zu retten ist? Ja? Und dann muss ich eine Risikoeinschätzung machen, das mache ich selber, da hilft mir niemand, ja, das muss ich selber einfach mit den Informationen, die ich eben habe, wohl wissend, dass ich noch nicht alle Informationen habe, aber das, was ich einfach da habe, muss ich bewerten. Und wenn ich zum Schluss komme, ja, es besteht ein Risiko, dann muss ich das der Behörde melden. Und wenn ich zu dem Schluss komme, es besteht sogar ein hohes Risiko für die Betroffenen, dann muss ich das nicht nur der Behörde melden, sondern dann muss ich auch die Betroffenen, gibt aber Ausnahmen, informieren, dass ihre Daten kompromittiert sind, zum Beispiel.
Ja, ja.
Das ist einmal die juristische Ausgangslage.
Da haben wir schon die ersten, sagen wir mal, Diskussionsansatzpunkte. Was ist wirklich eine Bedrohung oder welche Sicherheitsrisiken sind wir da? Wie klassifiziert? Ab wann habe ich ein Sicherheitsrisiko für einen Betroffenen? Und natürlich auch diese Kenntnisnahme, das Thema, ja, man kriegt mit, da ist irgendeine Phishing-Mail reinkommen, an dem man da draufklickt und offenbar irgendwelche Zugangsdaten eingetippt, auf gut Deutsch, die Zugangsdaten für irgendeinen Datenzug in einem Portal sind abhanden gekommen. Mhm. Man kommt ja auf sowas meistens dann erst drauf, wenn sie auch missbraucht wurden, diese Zugangsdaten. Und meiner Meinung nach fängt spätestens dann die Frist an zu laufen, jetzt muss man handeln. Dann haben wir natürlich in der Praxis dann immer wieder mal das Thema, dass Kunden sagen, naja gut, aber da geht ja eh kein Risiko aus für irgendjemanden. Gibt es inzwischen irgendwelche Anhaltspunkte, wie man das festmachen kann?
Gut, ich habe mir jetzt zwei Fragen aufgeschrieben. Einerseits, okay. Was heißt denn das ein Risiko? Und das zweite ist, wann ist es denn wirklich ein Risiko für die Betroffenen, dass man die informieren muss? Ja? Das ist eigentlich die allerspannendste Frage, die du da gestellt hast, weil das ist ja die Gretchenfrage letztlich. Wo überschreite ich diese Schwelle, dass ich sage, jetzt habe ich ein Risiko? Eines kann man sich sicher sein, es ist immer irgendwo eine Daumen-mal-Pi-Annäherung. Und was man auch ganz klar sagen muss, ist, wir haben noch sehr wenig Rechtsprechung zu der Frage. Warum? Weil, wenn man sich anschaut, wie wenig das in die Öffentlichkeit tritt, also zumindest, man hört immer mal wieder von Sicherheitslücken, dass es irgendwo was gegeben hat, aber das ist vielleicht ein paar Mal im Jahr, wo da irgendwas was in die Medien schafft. Wenn man sich aber da die Dunkelziffern anschaut, da gibt es ja Statistiken dazu, dass der Großteil der Unternehmen sich vielleicht denken mag, besser den Mantel des Schweigens drüber ausbereiten, als das jetzt an die große Glocke zu hängen. Auf jeden Fall ist es eine schwierige Einschätzung. Und wovon man das abhängig machen sollte, naja, man muss den Einzelfall anschauen. Was es auf jeden Fall gibt, ist Leitlinien. Wir haben Leitlinien des Europäischen Datenschutzausschusses. Das ist ein Gremium, angesiedelt bei der Kommission. Das besteht aus den Leitern aller Datenschutzbehörden der EU. Und die geben dort Guidelines heraus für diverse Aspekte im Bereich Datenschutz, unter anderem halt auch, wie sieht es denn aus mit Data Breaches? Wann ist das zu melden? Was sind denn Beispiele dafür? Was gibt es da für Best Practices? Und das ist mal natürlich kein Gesetz, ja, das heißt, das ist nicht bindend für Gerichte, aber es ist doch in der Praxis ein sehr wichtiges Dokument, an dem man sich orientieren kann. Schon alleine deshalb, wenn man im Fall des Falles dann auch sagen kann, na, ich habe mich an diese Leitlinien gehalten und wenn ich es nicht besser weiß als die Leiter der Datenschutzbehörden der EU, dann kann man mir keinen Vorwurf machen. Mhm. Was du jetzt gesagt hast mit den konkreten Aspekten, die da eine Rolle spielen, man muss auf jeden Fall mal festhalten, dass Phishing nicht gleich Phishing ist und Ransomware ist nicht gleich Ransomware, dass die Fälle einfach unterschiedlich gelagert sind. Der eine verliert den Laptop und hat alle Daten verschlüsselt, der andere verliert den Laptop und hat nichts verschlüsselt und auch keinen Passwortschutz. Ja, ist ihm zwar das Gleiche passiert, rein physisch, ja, aber von der Vertraulichkeit her ist es ein Riesenunterschied. Das ist mal die Frage, also was ist denn überhaupt passiert? Wie viele Personen sind betroffen? Sind da 5 Datensätze drauf oder 5000? Geht es um Daten, die ohnehin schon öffentlich bekannt sind, wie Adressdaten oder Telefonnummern? Sind jetzt nicht alle öffentlich bekannt, aber ist jetzt etwas, was weniger vertraulich ist. Oder sind es Bankdaten, sind es vielleicht Gesundheitsdaten? Hat es jemand bekommen, zum Beispiel, der vertrauenswürdig ist? Also wenn ich eine Mail versende an einen falschen Empfänger, habe ich das an einen anderen Kunden geschickt, von dem ich glauben kann, dass der auf meine Aufforderung, das doch bitte zu löschen, dass der dem auch nachkommt und der bestätigt mir das vielleicht auch. Also das ist auch ein Aspekt, den man berücksichtigen muss. Da muss man sich immer die Frage stellen, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Was können denn die Schäden sein, die da eintreten für die Betroffenen? Ja, weil also wenn der einzige Schaden darin besteht, dass jetzt jemand vielleicht Telefonnummern hat, dann ist es möglicherweise noch nicht ganz so schlimm. Wenn der Schaden darin besteht, dass jemand Bankdaten hat, dann kann es natürlich gerade beim Thema finanzielle Schäden durchaus beträchtlicher werden. Wenn Passwörter betroffen sind, ist auch wieder die Frage, ist es ein Social-Media-Passwort, das jetzt vielleicht auch nicht toll ist, aber weniger schlimm, ja? Oder ist es vielleicht ein Passwort zu einem Portal, wo ich wichtige Gesundheitsdaten habe? Mhm. Das heißt, da okay. gibt ganz viele verschiedene Aspekte und man muss jeden Einzelfall betrachten und die Abwägung, und ich sage es jetzt nochmal, ich habe es eingangs schon gesagt, das ist eine Daumen-mal-Pi-Annäherung, aber die ist unglaublich wichtig und von der hängt viel ab. Deshalb ist es auch wichtig, dass man, ich weiß nicht, werden wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen, dass man da sich das ganz gut dokumentiert, auch alles. Unabhängig davon, ob man sich zur Meldung entschließt.
Okay. Das du hast jetzt sehr professionell und umfangreich gesagt, es kommt drauf an.
Ja, ich finde das jetzt nicht als Kritik.
Nein, überhaupt nicht. Ich finde das ja extrem charmant. Also das habe ich damals bei der Schulung zum Datenschutzbeauftragten vom Juristen gelernt. Es kommt immer drauf an. Und es ist ja, es trifft ja auf den Punkt, man muss sich es im Einzelfall anschauen. Und jetzt ist ja meine Beobachtung in der Praxis, wenn man dann dazu geholt wird, meistens wird man dann dazu geholt, wenn ein gewisser Paniklevel herrscht. Und dann stellt sich heraus, wurden gewisse Vorarbeiten geleistet im Vorfeld oder nicht. Gerade was jetzt diese Fristen angeht und so weiter, ist ja dann oft, da steigt dann der Puls und man sagt, ja Leute, maximal 72 Stunden. Nicht Werktage oder sowas, sondern 72 Stunden Zeit. Meistens passiert sowas Grausliches irgendwann am Freitag am Nachmittag. Und über eine Woche, da ist man schon ein Stück weg von der Zeit. Was ist denn deiner Meinung nach, du bist ja auch der Datenschutzbeauftragte, deiner Meinung nach das grundlegende Fundament, was man im Vorfeld jeder legen muss?
Ich glaube, das besteht, wenn man es jetzt reduziert auf den Data Breach, weiten ist jetzt nicht auf den gesamten Datenschutz. Das Datenschutzrecht aus, weil das wäre zu viel, aber wenn man es reduziert auf den Data Breach, dann gibt es vor allem zwei Dinge, die wichtig sind. Einerseits brauche ich einen Staff, der in der Lage ist, zu erkennen, dass überhaupt was passiert ist. Das ist das Allerwichtigste. Weil gerade das Beispiel, was ich genannt habe, falscher E-Mail-Empfänger oder Diensthandy oder Laptop verlieren, da ist erstaunlich, wie wenige da den Schluss ziehen, dass das datenschutzrechtlich ein Thema sein kann. Und das sind genau die Dinge, gerade der falsche E-Mail, ist mir auch schon passiert, die passieren, glaube ich, jedem mal im Leben. Und so gesehen ist es eigentlich ein Wunder, dass da nicht viel mehr hochkommt, was das betrifft. Aber man hört es auch immer wieder, dass sowas passiert, dass irgendwer Excel-Listen mit Bankdaten versendet oder mit Corona-Status geimpft oder nein, nicht geimpft. Und sowas ist natürlich bitter, wenn es passiert. Also das ist mal das Wichtigste, dass ich meine Mitarbeiter so schule, dass sie in der Lage sind zu erkennen, was denn ein Data Breach überhaupt ist.
Ja.
Erste. Und das zweite Wichtige ist, dass sie dann auch wissen, was zu tun ist in einem solchen Fall. Wichtigste Regel, nicht vertuschen versuchen, aus Angst vor irgendwelchen disziplinären Konsequenzen, weil dann macht man es nur noch schlimmer. Ja. Sondern eben eine klare Handlungsanweisung, wenn das und das passiert, dann sind diese und jene Stellen zu informieren. Wahrscheinlich wird das sein die IT-Zuständige und wahrscheinlich wird das sein der Datenschutzbeauftragte, wenn es so einen gibt, und auf jeden Fall auch die Unternehmensführung, die ja für diese ganzen Themen verantwortlich ist letztlich nach außen. Das heißt, diese Kontaktpunkte, die müssen allen klar sein. Wahrscheinlich schreiben das die meisten in die IT-Richtlinie hinein, dort ist es am besten wahrscheinlich aufgehoben. Und wenn ich es jetzt nicht mehr präsent habe, dann weiß ich als Mitarbeiter, okay, ich schaue jetzt mal in die IT-Richtlinie, vielleicht steht ja da was drinnen. Und dort sollten dann auch die Kontaktpunkte stehen, schon mit E-Mail-Adressen. Und wenn das dann mal dort gelandet ist, dann ist schon viel getan. Weil die Personen, die das dann bekommen, die sind ja auch normalerweise dann geschult damit, was sie damit zu tun haben. Dann gibt es vielleicht schon im Idealfall auch vorbereitete Dokumente wie eine Dokumentationsvorlage, weil egal, ob ich Datenschutzverstöße melde oder nicht, ich muss auf jeden Fall dokumentieren, dass es sie gegeben hat. Und es ist zwar keine gesetzliche Pflicht, empfiehlt sich aber auf jeden Fall, dokumentieren, warum ich mich vielleicht im Anlassfall dagegen entschieden habe, etwas zu melden. Die Überlegungen dazu, die weiß ich vielleicht in 2, 3 Jahren nicht mehr, wenn es irgendwann mal kommt. Stichwort Rechenschaftspflicht.
Das könnte ja mal später sich zeigen, die wahre Konsequenz, nicht? Und dann hat man vielleicht schon wieder vergessen. Oder derjenige, welcher der es entschieden hat, ist nicht da, warum er damals so entschieden hat. Und da kann man das nachvollziehen.
Genau, und da sind Vorlagen ganz sinnvoll, Formulare, weil dann vergisst man nichts. Auch vielleicht schon das Formular für die Meldung des Datenschutzverstoßes bereitlegen. Da gibt es ja von der Datenschutzbehörde ein PDF-Formular, das kann man ausdrucken oder auch direkt am Computer befüllen. Und wenn man das alles griffbereit hat, dann kann man einen Großteil der Zeit, dieser 72 Stunden, dafür verwenden, für die eigentlich schwierige Arbeit, die im Einzelfall immer zu tun ist, nämlich, was ist denn überhaupt passiert, wie können wir es eindämmen. Und selbst da kann man vorbereiten, indem man einfach saubere Datenverarbeitungsregister führt, oder man muss es kein Register sein, aber wenn man einfach weiß, was mit Daten im Unternehmen passiert, wenn das irgendwo in Evidenz gehalten ist, dann ist es viel einfacher, es vorzusehen, okay, da ist dieses Programm betroffen, da gibt es eine Schnittstelle zu jenem Programm, da ist dieser und jener zuständig, Zugriff haben diese und jene Personen und da sind diese und jene Datenkategorien drinnen und dann bin ich viel schneller mit meiner Analyse.
Das ist das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, wie es so schön heißt, nicht so holzig. Also machen will ich das keiner. Ich werde immer wieder mal eingeladen, da zu begleiten, weil es ja aus interner Sicht oft schwierig ist, natürlich aus externer oft ein bisschen leichter mit dem Blick von außen. Und ich bin immer wieder erstaunt wirklich, ich finde es super, wie viele Nebeneffekte durch die Erstellung man dann hat, wo man draufkommt, warum machen wir denn das überhaupt? Warum haben wir denn irgendwelche uralten Prozesse, die nur so aus Gewohnheit laufen, die man da durchaus auch mit entschlanken kann?
Du sprichst dann, mir aus der Seele, Markus.
Ja, schon, gell? Siehst du
es? Ja, du sprichst mir aus der Seele. Es ist ja gerade oft so, bei diesen, gibt es ja tausende von Mustern natürlich auch für solche Arbeitungsverzeichnisse und viele denken sich, na, ich mache halt das, was unbedingt sein muss und so wenig Aufwand wie möglich und dann gibt es vielleicht irgendeine Excel-Tabelle mit Verweisen und Nummern und die Nummer 5 bedeutet, dass es die Banken bekommen und die Nummer 7 bedeutet, dass es den Steuerberater kriegt und damit kann niemand was anfangen. Es ist möglicherweise ausreichend dafür, dass man sagen kann, okay, ich habe mein Verarbeitungsverzeichnis, aber es hilft einem nichts.
Ja. Das stimmt. Und die erste Frage ist eigentlich immer, gibt es da nicht eine Standardvorlage, die wir übernehmen können? Also, weil eure Prozesse werden wahrscheinlich auch nicht zu 100% Standard sein. Also müssen wir uns das schon individuell anschauen. Und das kann ja die Datenschutzbehörde ohne Grund jederzeit anfordern.
Richtig.
Und ohne Anlassfall, das darf man nicht vergessen.
Und wenn ich da gleich einhaken darf, ich will das nicht vorgreifen, aber weil es mir gerade dazu einfällt, es kommt ja immer wieder mal diese Argumentation, na, wer kommt denn da schon drauf? Und ich bin ja nicht Google oder Facebook, die interessieren sich ja nicht für mich. Mag schon sein, aber wenn jemand den Scheinwerfer da hinauf lenken möchte, zum Beispiel ein unzufriedener Mitarbeiter, zum Beispiel ein Kunde, von dem man die Reklamation nicht erfüllt hat, das passiert sehr schnell und dann sollte alles passen. Und dann kann es auch passieren, dass aus dieser einen isolierten Fragestellung dann ein ganzes Audit wird, wenn die Datenschutzbehörde merkt, okay, da fehlt es an mehreren Stellen.
Ja. Ich habe jetzt gerade nachgelesen, es gibt also Schwerpunktaktionen für Branchen immer wieder von der Behörde. Ich glaube, jetzt waren immer die Banken wieder mal dran. Ist zwar kein schlechtes Beispiel, denkt man immer gleich, das sind alles so groß. Aber da ist einmal begonnen, Fragebogen verschickt und Verarbeitungsverzeichnis angefragt. Nicht? Und wenn man das dann nicht liefert innerhalb einer vernünftigen Zeit, dann klar schon oben, wo die Behörde genauer hinschaut.
Ja, man muss sich vor allem vor Augen führen, dass ein gutes Verarbeitungsverzeichnis das auch noch richtig ist. Das ist nichts, was man als Einzelner mal so schnell aus dem Ärmel schüttelt, wenn man es von jetzt auf gleich braucht, sondern dieses Herausfinden, wie überhaupt der Ist-Zustand ist, das dauert. Vor allem, wenn das Unternehmen ein bisschen größer ist, dann muss man da verschiedene Abteilungen damit befassen. Da gibt es Rückläufe und zweite Runden und dritte Runden. Also das ist was dauert, erfahrungsgemäß, und die Größe des Unternehmens ist, da können Monate vergehen, bis das stimmt. Ja. Das ist nichts, was man so schnell auf die Reihe kriegt, und das ist die erste Verteidigungsmauer gegenüber der Behörde. Wie du richtig sagst, das ist das Erste, was die haben wollen, und dann ist es einfach schon ein guter oder ein schlechter Eindruck.
Ja. Und du hast ja, wir finden drei spannende Themen angebrochen. Du hast gesagt, es muss erstens mal eine Melde, also man muss es melden, man darf es nicht verduschen. Da habe ich so die Klammer der Firmenkultur drüber. Als derjenige, der dann oder als Unternehmen, wenn man da dazu geholt wird, ist es dann oft so, dass die Spuren sehr mühsam wieder zu finden sind. Jetzt gar nicht, da geht es doch gar nicht um Forensik, sondern einfach mal um an die Quelle zu kommen, um zu verstehen, was ist denn überhaupt los? Woher kommt das? Was ist passiert? Um das Angriffsmuster zu verstehen. Und wenn du dann da auf eine Kultur triffst von eben, ich traue mir nichts sagen, weil dann weil die nächsten 5 Jahre blöd angeredet von alle, dann wird es schwierig. Gelingt allerdings, die Kultur dahingehend zu öffnen, dass man eine offene Fehlerkultur hat, dass die Person, der das passiert ist oder die das weiß, dann auch nicht Angst haben muss, auf Jahre hinaus da gedisst zu werden, dann ist man da auch viel, viel schneller. Und deswegen ist das auch ein großer Bestandteil, dieser Ansatz, diese Kultur zu vermitteln, bei uns in die Awareness-Trainings, wo man also User mit dem ganzen Thema vertraut macht. Und das ist nur ein kurzer Einblick in die rechtliche Sache, dass ich kein Jurist bin, keine Rechtsberatung mache, sondern da geht es sehr viel, wie erkenne ich das, wie du schon gesagt hast, wann ist das überhaupt wirklich ein Breach, wann ist es ein Phishing-Attack, idealerweise bevor es sich schlagend wird, also dass man es schon erkennt, bevor es überhaupt erfolgreich ist für den Angreifer. Und auch das Thema Wissen zu tun, was zu tun ist, also die Klarheit.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.